Ja, auch einen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ich heute hier sein kann. Die haben zum Glück die Autobahn in die falsche Richtung gesperrt. Sonst hätte es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Peter hat es schon angedeutet, es geht um das Warten, und ich lese uns aus dem Jakobusbrief, das Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. Haltet also geduldig aus, Geschwister. Wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst und den Frühjahrsregen bekommt. So habt auch ihr Geduld und fasst Mut, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Ärgert euch nicht übereinander, Geschwister. Ihr wollt doch nicht gerichtet werden. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Beispiel. Wie standhaft haben sie ihr Leiden ertragen. Ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr ja gehört und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Ich habe euch was mitgebracht. Was ist das?
Das ist mein Geduldsfall. Und ich hätte eigentlich viel lieber
so etwas, so einen Geduldsfall.
So richtig entspannt mit den Situationen umgehen. Nichts bringt mich aus der Ruhe. Immer geduldig, immer ausharrend, immer wach.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Geduld ist ja schon so ein Thema. Wenn das Internet ausfällt und dann der Anruf beim Provider, beim Servicedienst, allein schon das Anrufen, bis man durchkommt, gefühlte 15 Minuten und dann diese Standardfragen. Haben Sie auch den Stecker in der Steckdose? Haben Sie alle Verbindungen angeschlossen? Leuchtet das Lämpchen? Haben Sie ein Update gefahren in den letzten Wochen oder? Ist das Produkt, ist der Router auf dem aktuellen Stand? Weiß ich doch nicht. Alles Dinge, die nerven und die man wirklich ungeduldig wird und wo man sich ärgert und wo man sagt, was ist das für ein Service? Oder, so wie es mir jetzt passiert ist, waren auf dem Wochenende auf der Herbstkonferenz bundesfreievangelischer Gemeinden, haben uns auf den Heimweg gemacht, haben uns gefreut, waren dankbar, und aus dem Nichts standen wir in einer langen Autoschlange, und die Recherche hat dann ergeben, dass es ja gerne, also wir geben gerne ab, wie aus dem Nichts standen wir da in dem Stau, und die Recherche hat dann ergeben, 18 Kilometer, und als wir dann endlich durch waren, waren 2 Stunden vorbei. Gut, dass meine Frau vorgesorgt hatte und wir eine Hör-CD dabei hatten und uns da gut unterhalten konnten. Geduld ist ein Fremdwort in unserer Zeit. Die Schnelligkeit des Lebens, die Schnelligkeit der Entscheidung, schnell nochmal was erledigen, fordern ja, manchmal überfordern sie auch. Und dennoch gefällt es uns, wenn wir im Internet etwas bestellen, dass es schon morgen da ist. Und wehe, wir kommen, der Postbote kommt am nächsten Morgen nicht oder der Paketdienst und überreicht mir nicht das Paket. Dann beschweren wir uns gleich. Es war doch versprochen, am nächsten Tag wird es schon geliefert. Mit dem geduldigen Warten nimmt uns Jakobus direkt mit in den Advent hinein. Wir warten ja auf die Ankunft unseres Erlösers. Nachdem der verheißene Messias, der Retter, schon vor über 2000 Jahren als Kind in unsere Welt gekommen ist, warten wir jetzt auf sein Wiederkommen, welches er auch bei seinem Abschied bei seinen Jüngern nochmal definitiv fest zugesagt hat. Er sagte, ich komme bald. Die Gemeinde damals, aber auch die in den vergangenen Jahrhunderten, hatte immer diese Erwartung, dass Jesus bald kommt. Das ist ein Indiz für eine lebendige, für eine Gemeinde, die wach ist, dass sie immer im Gesamtkontext lebt und nicht nur ihren irdischen Aspekt, ihren irdischen Auftrag lebt. Gut, dass das Kirchenjahr mit dem Advent beginnt und nicht gleich mit Weihnachten. Dass zuerst die Besinnung, zuerst das Nachdenken, das Nachsinnen im Vordergrund steht. Und das wollen wir uns heute auch ganz neu bewusst machen an dem Text, den ich eben aus dem Jakobusbrief vorgelesen habe. Haltet also geduldig aus, Geschwister. Wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst und Frühregen bekommt. Ich habe mich gefragt, und eigentlich müsste ich jetzt andere nach vorne bitten, die aus der Landwirtschaft kommen. Was macht denn ein Landwirt? Was macht denn ein Bauer? Wartet er so einfach? Nein, ich habe mir aufgeschrieben Folgendes. Was macht er? Pflügen, gruppern, ecken, säen, hacken, jäten, düngen, pflegen, kontrollieren, ob irgendeine Krankheit oder irgendein Mangel da ist. Und am Ende steht das Ernten. Also nicht ein Warten, ach, mal gucken, was kommen wird, mal sehen, was passiert, sondern ein ganz kontrolliertes, ganz gezieltes, ausgerichtetes Warten. Und dafür gibt es eine Verheißung. Das können wir schon im 1. Mose lesen. Es gilt die Verheißung, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und als Zeichen hat Gott uns den Regenbogen in den Himmel gestellt. Eine Zusage, eine Verheißung. Ja, ich stehe zu meinem Wort. Also kein passives Verhalten, kein Abwarten, sondern für den Bauern, für den Landwirt, es ist viel Mühe, viel Einsatz notwendig, bis er am Ende ja auch die köstliche Frucht in den Händen halten kann. Und es ist jedes Jahr wieder ein Geschenk des Himmels, jedes Jahr wieder eine Überraschung, welch große Früchte, welch leckere Früchte da entstehen. Was hat das mit uns heute zu tun? Aus diesen drei Gedanken oder aus diesem Bild, was Jesus gebraucht, mit dem Landwirt habe ich drei Gedanken. Geduldig warten, aktive Lebensgestaltung. Zweitens, der Regen, auf den der Bauer wartet, gesunde Erwartungshaltung. Und ein drittes, die köstliche Frucht, die er am Ende genießen darf, eine erfüllte Lebenserwartung. Aktive Lebensgestaltung. Jesus selber benutzt das Beispiel dem Acker und macht seinen Jüngern damit nochmal ganz wichtige Sachen deutlich. Er sagt im Johannes 4, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte? Ich sage euch, blickt euch doch um und schaut die Felder an. Sie sind nämlich schon weiß für die Ernte. Ich glaube, die Jünger waren damals sehr verdutzt. Was Jesus sagen will, ist, die Zeit für die geistliche Ernte ist schon da. Menschen sind vorbereitet. Der Auftrag als Gemeinde hat auch für uns heute weiter Bestand. Darum geht zu allen Völkern auf dieser Erde, macht sie Menschen zu Jüngern. Wie es uns im Matthäus-Evangelium gesagt hat. Oder Johannes weiter, wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in dem wir nichts mehr tun können. Das heißt, warten, abwarten im Advent ist immer was Aktives. Es ist etwas Gestalterisches. Wir haben weiterhin den Auftrag, Jesu als Gemeinde Licht in dieser Welt zu sein, wie wir das eben auch in dem Lied von Rita gesungen haben. Ein Licht zu sein in dieser Dunkelheit. Meine Frau hat das so sich angewöhnt, jeden Abend seit der Corona-Zeit in unser Küchenfenster ein Licht zu stellen. Einfach, ja, wir vertrauen auf Jesus. Wir wollen uns an Jesus festhalten. Er ist unsere Hoffnung. Das ist für sie ganz wichtig. Und so dürfen wir auch für andere immer wieder ein Licht sein und sie den Weg weisen zu Jesus. Aber trotzdem werdet ihr jetzt sagen, das ist ja schön, dass wir da noch diesen Auftrag haben, dass wir als Gemeinde in dieser Zeit beschäftigt sind, dass es nicht nur darum geht, diesen Raum schön zu machen, sondern dass wir hier in Zimmerhof die Menschen erreichen, dass wir die Herzen erreichen, dass wir wirklich Boten Jesu sind in unserer Region hier. Und ihr werdet trotzdem sagen, ja, aber wie lange noch? Das ist doch jetzt schon so lange her. Und Jakobus, glaube ich, hat auch diese Frage immer wieder im Kopf und dann sagt er, ja, nehmt euch die Propheten als Vorbild oder als Beispiel. Und ich denke zum Beispiel da an den Propheten Jesaja, den wir zurzeit auch in der täglichen Bibellese haben. Immer wieder hat er im Geist ein prophetisches Wort gesagt zum Kommen des Messias. Für uns heute rückblickend ist das very easy, das alles einzuordnen und zu sagen, ja, das ist ein prophetisches Wort, was auf Jesus hinweist. Aber für die Menschen damals war das nicht alles so einfach. Und sie mussten ja noch 700 Jahre warten, bis dann wirklich der verheißene Messias gekommen ist. Und selbst nach 700 Jahren gab es einen Mann, den Simeon, der das aktiv getan hat, der das im Herzen hatte. Ich warte auf meinen Erlöser. Ich warte auf meinen Messias. Und wie glücklich, wie dankbar war er dann, als er wirklich vom Geist Gottes geführt und gesehen hat, als Maria mit dem Jesuskind auf den Arm in den Tempel kommt und er dieses Kind ja, an seine Brust drückt und sich ganz, ganz, ganz riesig freut, dass das jetzt eingetreten ist, dass Jesus in ihrer Mitte ist, dass der Retter geboren ist. Aber dazwischen waren 700 Jahre. Und da waren einige 100 Jahre dazwischen, wo wir nichts wissen, wo uns die Bibel auch nichts darüber sagt. Das ist Geduld. Das ist ausharrendes Warten. Dass bei allen menschlichen Überlegungen, bei allen menschlichen Empfindungen, dass Gott vielleicht doch gar nicht da ist und dass es Gott vielleicht gar nicht gibt, dass wir dennoch treu an ihm festhalten. Für ihn ist Raum und Zeit eine andere Dimension wie für uns. Etliche Jahrhunderte sind für ihn nichts. Mehrere Generationen haben damals auch schon ihre Not gehabt. Aber an dem Simeon können wir das festmachen. Ja, es lohnt sich zu warten, geduldig zu warten. Aber mir ist noch eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, gibt es denn Indizien, gibt es denn Hinweise, die uns wirklich jetzt so, wo wir uns nicht als Gemeinde dann so streiten müssen, um das Wort hier auch nachher oder uns gegenseitig ärgern müssen und es schwer machen müssen, was sind denn nun die Zeichen der Zeit? Aber eins ist doch gewiss, das ist doch unbestreitbar, was am 14. Mai 1948 passiert ist. Das ist die Staatsgründung Israels. Da hat Gott da können wir sehen, dass Gott in seinem Plan Stück für Stück weitergeht. Dass er das umgesetzt hat, was er verheißen hat. Dass aus allen Himmelsrichtungen er seine Volk wieder sammeln wird. Und so ist es geschehen und so läuft es auch immer wieder weiter. Und gerade jetzt auch in diesen Kriegszeiten sind viele, viele jüdische Menschen aus der Ukraine und aus Russland nach Israel gekommen. Aber da gibt es noch einen anderen Propheten, an den ich gedacht habe, den Jeremia. Einer, der immer wieder eine Gerichtsbotschaft zu predigen hatte. Und das hat er 40 Jahre lang getan. Und keiner wollte eigentlich auf ihn wirklich eingehen. Keiner wollte das mehr hören, was er zu predigen hat. Man hat sich die Ohren zugehalten. Und immer wieder musste Jeremia doch diese harte Botschaft Gottes weitergeben. Und deswegen wird er auch als der weinende Prophet bezeichnet, der selber darunter gelitten hat, dass er diese Gerichtsbotschaft ständig weitergeben muss. 40 Jahre lang. Und er hat das dann auch in den Klagenliedern so zum Ausdruck gebracht, wie schwer das ist, auch diese Botschaft immer wieder zu verkündigen und nicht das Heil, nicht die Rettung. Aber gerade deswegen, weil Jeremia solche schwere Situationen durchgemacht hat, ist dieses Buch auch zu einem Segen geworden für viele Menschen, für viele Christen, für mich, für dich, weil wir darin Trost finden, weil wir da auch wieder uns selber wiederfinden, in unseren Zweifeln, mit unseren Anklagen, mit unserer Not. Geduld. In unserem Bibeltext im Griechischen steht hier Makrothymia. Und das ist ein griechischer Begriff für Geduld, der damals, als man die Bibel aus dem Hebräischen in das Altgriechische übersetzt hat, war der in der griechischen Sprache fast nicht gegenwärtig. Weil dieses Makrothymia ein ganz besonderes Begriff für Geduld war. Nämlich, drei besondere habe ich jetzt da in einer Auslegung da gefunden. Da schreibt, es beschreibt einmal die Geduld in Bezug auf Ereignisse. Und das haben wir jetzt gerade uns eben ja schon erörtert, wie Gott auch da bei den Ereignissen, die er ankündigt, wirklich eine ganz andere Zeit verstanden hat. Also er erwartet von uns eine ganz besondere Geduld. Aber dieses Wort Makrothymia wird auch benutzt in der Bibel jetzt bei der Geduld mit dem Nächsten, mit dem meinem Gegenüber. Es ist die Einstellung, die die Hoffnung und die Geduld nicht aufgibt, die sich nie in Bitterkeit verwandelt und sich nie endgültig abwenden. Die in dieser Eigenschaft sehen die Schreiber des Alten Testaments die Quelle zu den erstrebenswerten Dingen des Lebens. Es ist eine Geduld, die wir so nicht kennen, die wir vielleicht nicht haben, weil unser Geduldsfaden immer wieder reißt und wir ungeduldig werden. Aber dieser Begriff wird auch im Alten Testament benutzt, um die Geduld Gottes zu beschreiben, um das Wesen Gottes zu beschreiben. Und damit werden wir eigentlich auch, kommen wir der ganzen Sache näher, dass wir diese Geduld, die Gott hier von uns erwartet, die Jakobus hier uns wünscht, dass sie nicht auch von uns selbst kommen kann. Dass es nicht ein Produkt unseres Gemüts ist, unserer Stimmung, unseres Wesens, unserer Gene, sondern dass Gott uns die schenken muss. Schon viele Kommentatoren des Neuen Testaments haben versucht, diese Eigenschaft des Makrothymia zu umschreiben. Man sagt, sie sei ein langes Ausharren im Geistes, ehe er der Tat und der Leidenschaft Raum gibt. Die Selbstsucht, die ein Unrecht nicht schnell vergibt. Die Nachricht, die Ungerechtigkeit und Übeltat dieser Welt erträgt, ohne sich zu Zorn und Rache hinreißen zu lassen. Das sind Dinge, da wird es mir ganz schwindlig, weil ist das unsere Art, ist das unser Wesen? Aber da fordert uns der Jakobus heraus und sagt, ja, wir Menschen haben wenig Geduld. Wir urteilen schnell, wir richten schnell. Aber die Geduld Gottes, die dürfen wir in Anspruch nehmen. Die dürfen wir uns schenken lassen. Zweiter Gedanke, das war das Thema der Regen und eine gesunde Erwartungshaltung. So wie der Bauer immer weiß, die Ernte ist davon abhängig, dass Gott Regen schenkt. Den Regen im Herbst, wenn wir sehen das jetzt schon, damit die Saat aufgeht und dann durch den Winter kommt und dann braucht diese frische Pflanze, die junge Pflanze, nochmal so richtig Regen, damit sie dann auch wachsen kann und Früchte ansetzen kann. Und das ist für mich auch so ein Bild geworden, dass ja wir auch als Christen jetzt, als Gemeinde Jesu, zwar wie ich am Anfang gesagt habe, wie der Bauer auch Hand und Fuß brauchen, wir brauchen unseren Kopf, wir brauchen unsere Arbeitskraft, wir sollen uns einsetzen, wir sollen uns Gedanken machen, aber wir merken auch, dass wir an vielen Stellen total abhängig sind davon, dass Gott wirkt, dass Gott Gelingen schenkt, dass Gott die Dinge zusammenführt. Und dass wir auch, wenn Gott ausharrt, wenn er uns das nicht alles gleich schenkt, wenn Amazon Prime nicht gleich um die Ecke kommt, dass wir dann auch dennoch an ihm festhalten. In einer gesunden Erwartungshaltung. Ja, ich vertraue darauf, dass Jesus das macht, dass Jesus mit uns, mit mir unterwegs ist. Wir vertrauen als Gemeinde FEG Bad Rappenau, dass Jesus mit uns unterwegs ist. Und eine kleine Rückblende mal ganz kurz. Was haben wir am Ende Januar in unserer Zukunftswerkstatt geträumt, sag ich mal? Was haben wir uns überlegt, gewünscht für dieses Jahr 2022. Die eine Gruppe hat gesagt, wir möchten das Evangelium noch lebendiger verkündigen. Ein Lobpreis Gottes, ein evangelistischer Lobpreis Gottes. Den haben wir gemacht. Die anderen haben geträumt davon, wir brauchen mehr Gemeinschaft. Wir haben durch die Pandemie so viel Kontakte verloren und auch durch die Auseinandersetzung in der Gemeinde sind diese Beziehungen kaputt gegangen. Wir brauchen mehr Gemeinschaft. Und sie haben gesagt, das könnten wir in einer Gemeindefreizeit, könnten wir das ein Stück aufarbeiten, aufholen. Eigentlich ein Unding in so kurzer Zeit eine Gemeindefreizeit zu organisieren. Aber Gott hat es geschenkt. Wir haben Anfang November eine Gemeindefreizeit. Eine andere Gruppe hatte gesagt, ja, uns ist es wichtig, dass wir evangelistisch unterwegs sind, dass wir Menschen mit dem Evangelium rein. Uns fehlt das Know-how, Menschen persönlich anzusprechen, mit ihnen über Jesus zu sprechen. Und alle Interessierten konnten an einem Seminar teilnehmen, in dem das thematisiert wurde. Und dann stand noch eigentlich der Traum, den ja keiner so wirklich gewagt hat. Und ich muss gestehen, wir Älteste hatten eigentlich nur 3 zugelassen. Wir haben dann noch einen 4. zugelassen. Und das war natürlich auch, ja, wir träumen davon, wieder ein Gemeindehaus zu haben, in dem wir uns treffen können, wo Veranstaltungen stattfinden können, wo die Kinder, wo die Jugendlichen ein Zuhause haben. Und Gott hat es geschenkt. Und da müssen wir mal wirklich sagen, das sind keine 700 Jahre. Das waren wenige Monate dazwischen. Und deswegen bin ich ganz hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass Gott uns auch weiterführt. Und das lasst uns auch immer wieder im Gedächtnis haben. Gott ist der Handelnde. Gott hat uns das geschenkt. Es ist sein Regen gewesen. Es ist sein Eingreifen gewesen. Nicht das Team, was nach Immobilien gesucht hat, ist das, war auch wichtig. Klar, das ist die Eigenleistung, die wir bringen müssen. Aber dass das Team dieses Haus gefunden hat und dass dieses Haus jetzt gerade leer geworden ist, das haben wir ja nicht steuern können. Aber der Jakobus, als er da, ich weiß ja, der hat ja diesen Text geschrieben, nicht speziell an eine Gemeinde. Der hat nicht an Bad Rappenau gedacht, sondern der hat an die 7, an die 12 Gemeinden geschrieben, ja, wenn er da mit meinte, weiß keiner so genau. Aber der hat irgendwie, scheint er richtig aus dem Gemeindeleben herausgekommen zu sein. Er war kein Überflieger, sondern der sagte dann und streut hier in diesen Text etwas ein, was mich immer wieder auch richtig verunsichert. Er sagt dann, ja, ärgert euch nicht übereinander, Geschwister. Ihr wollt doch nicht gerichtet werden, seht, der Richter steht vor der Tür. Er nimmt wahr, dass unsere Ungeduld, dass unsere Hektik, unsere Unausgeglichenheit, das Nicht-Ruhen in Jesus Christus ganz schnell dazu führt, dass wir uns übereinander ärgern. Und das kann so schnell passieren. Ein vernichtender Blick, ein ungeduldiges Wort, ein rechthaberisches Wort, eine distanzierte Körperhaltung, ja, das abgebrochene Telefonat, all das schafft Ärger bei dem anderen, bei dem Gegenüber. Ein Seufzen, sagt die Elberfelder, ein Seufzen gegeneinander. Der andere wird mir zur Last, zur Mühe mit seiner Art, mit seiner Ungeduld, mit seinen Forderungen. Und Jakobus sagt, nein, habt Geduld miteinander. Ärgert euch nicht übereinander, seufzt nicht übereinander. Und ihm ist es so, so wichtig, dass er auch nicht nur das so einfach in den Raum stellt, sondern sagt, ihr wollt doch nicht gerichtet werden, seht, der Richter steht schon vor der Tür. Stattdessen ist es ihm viel wichtiger, macht euch Mut, stärkt eure Herzen, anstatt euch gegenseitig das Leben schwer zu machen. Sollen wir uns Mut zusprechen? Wir sollen unsere Herzen stärken. Denn da, wo wir zur Ruhe kommen, da können wir uns auf Wesentliches besinnen. Und dann nimmt er nochmal ein Beispiel, führt er uns auf, den Hiob. Zeigt er uns nochmal als Vorbild. Ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Hiob war kein Überflieger. Hiob war kein idealer Heiliger. Der schwebte nicht 10 Zentimeter über dem Boden. Er wurde sehr hart von Gott rangenommen. Keiner von uns möchte mit seinem Schicksal tauschen. In kürzester Zeit wurde ihm alles genommen. Es blieb ihm nicht mal Zeit, sich von seinen Kindern zu verabschieden. Sie wurden einfach so dahingerafft. Und dennoch hörte Hiob mit einer ausharrenden Geduld der Weisheit seiner Freunde zu. Das sind fast 30 Kapitel. Immer wieder schalten sich die Freunde ein und immer wieder reden sie mit ihm und geben ihr Bestes zu diesem Thema. Und er hört sich das an, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das ist das, was Jakobus hier herausstreicht. Geduld haben miteinander. Nicht gleich rechthaberisch sein, nicht gleich als alles besser wissen, sondern zuhören, geduldig zuhören und immer wieder zuhören. Und der Hiob hat dann aber nicht nur auf seine Freunde dazugehört und hat das wahrgenommen, sondern er hat das, was er da gehört hat, immer wieder in seinem Kopf und in seinem Herzen verarbeitet und mit Gott darüber gesprochen. Reflektiert, würden wir heute modern sagen. Und Gott hat ihm immer wieder Klarheit gegeben über die Dinge, hat ihm immer wieder zu ihm gesprochen und hat ihm Trost gegeben, hat ihn dann auch durch diese Zeit hindurchgetragen und am Ende durfte er nochmal so richtig auch erleben, die Güte und die Größe Gottes, wie Gott ihn auch wieder ganz neu beschenkt hat. Und trotzdem war es eine schwere Zeit. Und ich wünsche mir, dass ich auch diese Geduld, die der Hiob hatte, auch habe. Wirklich 30 Kapitel zu drei, mehrmals den einen seiner Freunde zuzuhören. Immer wieder geduldig zu sein. Ich finde das ein so hartes Beispiel, was Jakobus uns hier vorschlägt, dass das wirklich eine Riesenaufgabe für uns ist, immer wieder da auch uns zu reflektieren, wie gehe ich mit meinem Nächsten an, mit meiner Schwester, mit meinem Bruder, wie läuft das im Geschäft, wie läuft das in der Familie, mit den Kindern, die Ungeduld des Partners, ich weiß es nicht. Aber an der Stelle fordert uns Jakobus ganz hart hinauf. Für Jakobus steht fest, am Ende dieses Kapitels, an dieses Abschnittes, der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Und das ist auch nochmal für uns. Wir werden schuldig einander. Die Rita hat das auch in ihrem Lied geschrieben. Ich habe es vorher noch nicht gelesen gehabt. Ich habe es mir gemerkt. Dass da wir einander schuldig werden, dass wir Vergebung brauchen, dass wir den Zuspruch Gottes brauchen, ja, mir ist vergeben. Und dann können wir froh und fröhlich Weihnachten feiern. Dann können wir froh und fröhlich auch auf Jesus warten und wissen, wenn er kommt, ich bin dabei und ich freue mich jetzt schon. Ich mache an dieser Stelle Schluss, weil die Zeit ist fortgelaufen. Nein, ich mache nicht Schluss, sondern ich mache an dieser Stelle Schluss mit einem Lied, das wir jetzt gleich singen werden nach der Predigt. Und was mir einfach auch in diesen Vorbereitungen wichtig geworden ist, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los, Vater. Du wirst bei mir sein. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm, mach mich frei, führe mich Schritt für Schritt. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn, hilflos, sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frag, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen, nur nun kann ich ruhig sein in dir. Amen.